Hallo und herzlich willkommen im OT3D Werkstatt Podcast. Heute haben wir eine ganz spezielle Folge und zwar mit Arthur Kopp. Arthur Kopp ist Host des Additive Talks. Er ist 3D-Druckdienstleister und er hat uns herzlich eingeladen in seinen Videopodcast und dort stehen Dennis und ich zum Interview bereit und deshalb ist es heute etwas ein bisschen anders, als es sonst der Fall ist. Wenn euch das gefällt, dann abonniert bitte unseren Kanal, damit ihr auch weiterhin auf dem Laufenden seid. Und jetzt geht's los beim Additive Talk von Arthur Kopp mit Dennis und mir. Viel Spaß dabei!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Additive Talk, dem Podcast rein um den industriellen 3D-Druck, die additive Fertigung und all dem, was sonst noch so dazugehört. Mein Name ist Arthur Kopp und heute sprechen wir tatsächlich mal um den Teil all dem, was sonst noch so dazugehört. Ich habe hier wirklich zwei interessante Gäste links und rechts neben mir sitzen. Den einen kennst du tatsächlich schon, das ist der Dominik. Und zum anderen haben wir hier den Dennis. Dennis ist Spezialist für die OT-Technik und darum geht es auch heute. Also wir wollen wirklich mal den Bereich im 3D-Druck für die Sanitätshäuser ansprechen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich übergebe gleich an die Jungs. Dominik, stell dich einfach mal kurz vor.
Ja, Arthur, erstmal schön, dass du wieder hier bist im wunderschönen Berlin und dass wir heute wieder zusammensitzen dürfen, einfach mal über das Thema Orthopädie-Technik sprechen. Und ich bin Dominik Heinz, ich verantworte den Bereich additive Fertigung und 3D-Druck bei Druckerfachmann und ich habe einen Kollegen mit dabei und würde den Ball einfach mal rübergeben an Dennis, weil wir hatten ja schon mal ein bisschen länger geredet, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ja, danke schön und danke, dass ich das erste Mal in der Runde dabei sein darf. Mein Name ist Dennis Opielka, ich bin Orthopädie-Technikermeister schon seit einigen Jahren und bei Druckerfachmann betreue ich den Bereich 3D-Druck, digitale Werkbank und unterstütze OT-Firmen dabei, wenn es darum geht, halt additive Fertigung einzusetzen.
Sehr schön, Dennis. Danke dir vielmals. Du siehst schon, Dennis, ich schaue ab und zu auf mein Telefon. Ich habe heute tatsächlich auch mal ein paar Stichpunkte, also einen kleinen Spickzettel dabei. Warum? Es geht darum, wir als Dienstleister produzieren ja auch schon oft was für OT-Werkstätten oder Sanitätshäuser. Wir kriegen aber immer die gleichen Fragen gestellt. Und wenn ich dich heute als Profi schon mal hier da sitzen habe oder euch beide als Profis da sitzen habe, dann lese ich auch einfach gern mal ab.
Ne? Gerne.
Also, dann fangen wir einfach mal an. Die erste Frage, die wir tatsächlich immer gestellt bekommen, ist, was genau macht ein Orthopädietechniker und welche Produkte in einer OT-Werkstatt dementsprechend entstehen?
Also ein Orthopädietechniker ist ja grundsätzlich erstmal ein Handwerksberuf und ich sage immer so 80% Handwerk, 20% kaufmännisch und das Ziel eines Orthopädietechniker ist es, Menschen Hilfsmittel anzufertigen, die eine entsprechende Diagnose haben. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn du eine Beinamputation hast oder wenn ein Mensch eine Beinamputation hast und er ein Hilfsmittel braucht, sprich eine Beinprothese, dann fertigt der Orthopädietechniker diese entsprechende Prothese an.
Aber das ist dann wahrscheinlich immer noch so die klassische Anfertigung, so wie man es von früher kennt. Also ich sage jetzt einfach mal so ganz laienhaft, Gipsmodelle wirklich dann an den Arm anpassen oder an das Bein anpassen oder wie funktioniert das aktuell in der jetzigen Phase, wenn ich sage, ich habe eine Orthopädietechnik, Haus oder ein Sanitätshaus, was noch keine additive Fertigung einsetzt.
Ja, also dann geht es ganz traditionell klassisch, dass, so wie wir auch schon mal in unserem Podcast öfter mal drüber gesprochen haben, ganz traditionell, das bedeutet, man macht einen Gipsabdruck, wenn wir jetzt bei der Prothese bleiben, man macht einen Gipsabdruck vom Stumpf, gießt diesen Gipsabdruck mit flüssigem Gips aus, wartet, bis der flüssige Gips hart geworden ist, dann entpellt man den Gipsabdruck, dann hat man ein Modell, welches dann händisch nachbearbeitet wird mit Raspeln und trägt an verschiedenen Stellen nochmal Gips auf und macht den Gips dann wieder glatt, bereitet den für den nächsten Arbeitsschritt vor. Das bedeutet, dass man dann einen Probeschaft tief zieht. Das ist meistens ein klarsichtiges Kunststoffmaterial. Dann wird der Kunststoffschaft von dem Gipsmodell abgezogen. Und dann erfolgt der statische Aufbau der gesamten Prothese mit dem Kniegelenk, mit dem Rohradapter, mit dem Prothesenfuß. Und dann erfolgt die erste Anprobe des Hilfsmittels.
Ja, Dominik, deinen Kollegen leiste mir beim nächsten Mal auf jeden Fall aus, wenn ich zu Kunden fahre.
Ja, klar, auf jeden Fall.
sehr gut erklärt. Wichtige Frage jetzt an dich, Dominik.
Ja.
3D-Druck. Wie seid ihr damals als Team drauf gekommen eigentlich? Also das ist jetzt tatsächlich eine Frage von mir. das ist ja wirklich so eine euer Kerngeschäfte, sage ich mal, diese Sanitätshäuser, Orthopädietechnik, Dominik. Wie seid ihr drauf gekommen, um zu sehen, hey, da ist wirklich eine Lücke, wir müssen den Handwerk vorantreiben, aber wir dürfen die Technologie und die Innovation eigentlich nicht vergessen?
Genau, also wie sind wir eigentlich zu dieser Branche gekommen, muss man sagen.
Genau.
Also was ich immer sehe auf oberer Flughöhe, wenn wir jetzt mit den Herstellern, unseren Lieblingsherstellern zu tun haben, dann sagen sie immer, es gibt halt 5, 6 Branchen und dadurch, dass unsere Drucker ja per se erstmal sehr, sehr vieles können, bietet man quasi jedem Kunden alles irgendwie an. Jetzt mal so ein bisschen plakativ gesagt. Wir haben aber gemerkt gehabt, von wegen einfach aus der Historie, wir hatten vor 7 Jahren, haben wir die ersten Kunden auch im Sanitätshaussektor gewinnen können, die halt hier auf so eine großen Anlage, auf die AP-Anlagen zum Beispiel setzen, wo dann Versorgung und Hilfsmittel hergestellt worden sind. Also Orthesen, Prothesen. Und dann war das so der erste Berührungspunkt, wo wir jetzt im Team, im ehemaligen Team, sage ich jetzt mal, gemerkt haben von wegen, wir sprechen gar nicht die Sprache. Das ist ja Maschinenbau das Gleiche. Ne, gehst zum Maschinenbauer, ja. Und dann der eine, der macht halt eben Spritzgussform, der andere macht irgendwie umbiegen, der nächste, der zerspannt.
Das war tatsächlich ein Riesenpunkt damals, weil wir sind ja wirklich klassisch Maschinenbau, ja. Robotik, Technologien, Automobiltechnik. Und dann hat man wirklich gemerkt, als man in den OT-Bereich reinging, das ist ja aber wirklich eine ganz andere Welt. Nicht nur vom Sprechen her, sondern auch werkstofftechnisch her.
Richtig.
Aber jetzt habe ich dich kurz unterbrechen, entschuldige.
Nee, ist alles gut, ist ja gut. Wir haben ja einen Dialog, ne,
an der Stelle. Ja.
Und wir haben halt einfach gemerkt, dass man gar nicht wirklich versteht, was sind denn das für Anwendungen? Also was hat der denn wirklich? Worauf, was ist quasi dem Orthopädie-Techniker wichtig und was ist nicht wichtig? Und da war das halt so, dass wir relativ lange, muss man sagen, haben wir gesucht. Ne? Wir waren dann auf den ersten Leitmessen, die OT World zum Beispiel, die findet ja dieses Jahr auch wieder statt, da haben wir auch wieder einen Stand zum Beispiel und sind da schon mehrere Jahre dabei, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie die Branche so ein bisschen tickt. Und da kamen wir dann durch ein Kundenprojekt, muss man ganz ehrlich sagen, ehemaliges Kundenprojekt, in die Situation von wegen, dass der Dennis dann gesagt hat, er möchte sich ein bisschen weiterentwickeln, aus der Werkstatt ein bisschen raus und eher, ich sag mal, die Sanitätshäuser befähigen, dass sie selber auch digitalisieren können.
Das ist interessant. Entschuldige, dass ich da einhake, aber den Punkt will ich aufgreifen. Ab wann ist dann tatsächlich der 3D-Druck bei den Sanitätshäusern eigentlich wirklich interessant? Mhm. Also wann kommt dann dieser Aha-Moment bei den Sanitätshäusern oder Orthopädietechnikern, es gibt ja kleine, große Werkstätten dementsprechend, wo die dann sagen, hey, ja, nee, ich muss das in Pulverbett produzieren oder ja, Stereolithografie ist wirtschaftlich für mich. Ab wann kommt dieser Klacks im Kopf beim Kunden, wo er sagt, hey, das ist eigentlich wirklich die richtige Anwendung. Klar, ich habe vielleicht noch ein bisschen Nacharbeit, aber das erspart mir anhand der Wertschöpfungskette so viel Arbeit, dass ich sage, ich bin da viel flexibler und schneller und kann natürlich den Kunden eigentlich viel schneller mit Hilfsmitteln versorgen.
Ich glaube, so eine oder eine einzige perfekte Antwort gibt es da gar nicht. Dafür ist gerade die OT-Branche, du wirst es kennen, Dominik, viel zu unterschiedlich. Aber ich glaube, ein Grund ist, wenn die OT-Firmen erkennen, dass die Auslastung der Aufträge einfach zu hoch geworden ist und die Auslieferungszeiten der Hilfsmittel, wenn ich die traditionell fertige, in Verbindung mit, ich habe zu wenig Arbeitskräfte in der Werkstatt, das alles zusammengepaart, dann entsteht eine intrinsische Motivation, die Prozesse effizienter zu gestalten und das ist dann Folge dessen halt über 3D-Druck nachzudenken, sei es über einen Druckdienstleister oder anfangen, selber im Haus abgabefertige Orthesen zu drucken oder Hilfsmittel zu drucken.
Wie ist das mit der Hemmschwelle? Also ich meine ja, der 3D-Druck in der OT-Welt, der wird ja schon seit, ich weiß nicht genau, 10 Jahren ungefähr eingesetzt, sage ich mal, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, in welchen Bereichen man geht. Wie ist es mit der Hemmschwelle? Wie ist es bei euch, wenn ihr dementsprechend mit euren Sanitätshäusern oder Kunden sprecht, trifft doch oft die Frage auf, ja, was überhaupt? 3D-Druck schön und gut, ja, Pulver, Harz, FDM, whatever was, aber mit was starte ich?
Also ich würde vielleicht kurz, bevor wir zu Dennis gehen, weil der kann das nochmal eine Ebene tiefer beschreiben, so ein bisschen auf der oberen Flughöhe, so wie ich das so ein bisschen wahrgenommen habe. Was wir gemerkt haben, wenn ein Sanitätshaus sagt, er möchte selber abgabefähige Versorgungen, Orthesen, Prothesen zum Beispiel bei sich in-house fertigen oder über Dienstleistungen fertigen, ist es häufig so, dass sie erstmal wissen müssen, wie digitalisiere ich überhaupt? Also sprich, wie mache ich einen Scan?
Ja.
Man muss erstmal irgendwie wissen, dass man ein digitales Abbild hat. Und alleine bei diesem Thema Scanning gibt es so viele verschiedene Varianten, um dort einzusteigen, wo halt genau ein Dennis zum Beispiel diese Gespräche führt, sich genau anguckt, wie die aktuellen Prozesse halt sind. Also ich sag mal so per se, wenn ein Sanitätshaus sagt von wegen, hey, wir haben einen Scanner dort, egal einen Fußscanner, einen Handscanner, und wir können aus der Punktwolke irgendein Modell herstellen, dann ist es eine gute Grundvoraussetzung, um dann zu sagen, ich gehe entweder über einen verlässlichen Dienstleister oder ich fange an, in einem kleineren Bereich zum Beispiel eigene 3D-Drucksysteme für mich ins Unternehmen reinzunehmen. Da ist primär der erste Aufstieg ist meistens dann, oder Einstieg ist meistens dann so ein Filamentsystem. Die sind günstig, muss man sagen. Per se ist ein Filamentdrucker, weißt du selber. Ist ja total günstig, stellst du hin. Und heutzutage kriegst du eigentlich fast immer irgendwie ein gutes Ergebnis raus.
Ja.
Da ist eher diese Materialfrage. Ne? Von wegen, ist denn das Material, was ich da habe, überhaupt einsetzbar für eine abgabefähige Versorgung?
Ja, Lebenskonformitätserklärungen und so ein Zeug. Ne? Genau. Also Lebensmittel, echte Bauteile.
Und MDR, und ne? Das war halt eben, also der gemäß der Medical Device Regulation.
Ja.
Solltest du immer drauf gucken, so Hautirritation. Das ist immer so ein großer Punkt von wegen, dass du auf so eine Materialien zurückgreifst. Und das ist halt schwierig, erstmal so ein bisschen zu sortieren, ne? Von wegen so, wo stehst du gerade, was ist der erste Schritt, zweite Schritt, dritte Schritt, um das dann quasi als Prozess, als digitalen Prozess halt auch wirklich im Sanitätshaus umzusetzen. Mhm. Und genau dafür haben wir halt einen Dennis. Na, und jetzt können wir quasi vielleicht den Ball mal rübergeben zu Dennis, weil der ja wirklich auch vor Ort mit den Sanitätshäusern die verschiedenen Situationen auch sieht und wo du selber sehen kannst, ab wann macht denn ein digitaler Prozess, wenn wir jetzt wirklich digitale Werkbank mal betrachten als Oberbegriff, eben wirklich Sinn?
Jetzt bin ich gespannt, Dennis. Ja. Wie reagieren die Kunden, wie reagieren die potenziellen Sanitätshäuser, wenn du sagst, ihr müsst einen Scanner in die Hand nehmen?
Ist auch wirklich komplett unterschiedlich. Ich habe in der letzten Zeit einige Gespräche geführt, also auch eher mit den Geschäftsführern geführt, die wirklich Bock haben, eine digitale Werkbank einzusetzen in ihrem eigenen Unternehmen, die mir aber ganz klar signalisiert haben, das Personal, welches dort angestellt ist, das ist noch gar nicht so weit, dass es sich vorstellen kann, überhaupt 3D-Scanning zu machen, selber zu modellieren, zu konstruieren, geschweige denn selber auch einen Drucker zu bedienen, um abgabefähige oder abgabefertige Hilfsmittel zu drucken. Das ist auch eine Hürde, das nehme ich wahr, dass der Geschäftsführer oder dass die Geschäftsführung derzeit ein bisschen mehr möchte, als das Personal ist, bereit ist, sich zu ändern.
Und wie löst man das? Ist eine Blockade im Kopf des Personals, würde ich einfach mal sagen. Man kennt es nicht. In Bayern hat man immer so ein schönes Sprichwort, was der Bayern nicht kennt, frisst er nicht.
Genau.
Sage ich mal so, es gibt es bei euch, glaube ich, auch mit Bub oder irgend sowas. Und ich würde sagen, wie löst man so eine Blockade im Kopf? Ja. Also man muss ja jemanden da heranführen, sage ich mal. Man muss ja demjenigen oder derjenigen ja auch wirklich tatsächlich beibringen, wie scannt man. Es ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Ne? Und dann von der Scanwolke eigentlich dementsprechend zum Modellieren zu gehen und zu sagen, ja, da muss ich noch ein bisschen mehr stützen, da brauche ich ein bisschen mehr Material. Ja. Wie gehst du daran?
Also wenn ich die Erstqualifizierung abgeschlossen habe, jetzt an dem Beispiel mit dem Geschäftsführer, dann bieten wir ja von Drucker Fachmann auch Workshops und Schulungen an, die speziell ich dann mache, weil ich dieselbe Sprache spreche wie die OT-Leute und das kommt dann wirklich gut an. Und dann gehe ich in die Firmen rein, das geht über ein halbes Jahr, um die Firmen kontinuierlich zu begleiten, um innere Hindernisse abzubauen, um denen zu helfen, über die Hindernisse drüber zu gehen, um wirklich zu zeigen, ey, so ein 3D-Scanner, egal welcher Hersteller das jetzt ist, den zu bedienen, das ist gar nicht so aufwendig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und auch die Nachbearbeitung von der Punktewolke, ja, wie bekomme ich denn da überhaupt dann ein Modell raus? Beziehungsweise wie bekomme ich denn eine Konstruktion oder eine konstruierte Orthese daraus? Das zeige ich dann, dass es gar nicht so schwer ist.
Wie ist die Hemmschwelle bezüglich Materialien? Also wir betreuen ja auch Kunden, jetzt nicht direkt auch nur im Orthopädie-Bereich, sondern auch so im Bereich Exoskelette. Naja, also wirklich ganze Armprothesen, würde ich schon fast so sagen. Da ist es immer sehr, sehr wichtig. Wir produzieren das im Pulverbett, dann müssen wir das anschließend chemisch glätten lassen, einfärben, damit wir wirklich diese Wertschöpfungskette für die Hautirritation und Co. hinbekommen. Hat man da auch dementsprechend am Anfang so eine kleine Hemmschwelle, so Angst, dass die Materialien nicht dazu passen, dass man da irgendwelche Lizenzen braucht? Oder ist es wirklich immer das Doing, also das Umsetzen, die Hemmschwelle? Und die Materialien wird vertraut, weil man sagt, ja, okay, wenn wir ein Zertifikat vorzeigen können, dann ist ja eigentlich alles legitim.
Ja, sowohl als auch, was ich jetzt festgestellt habe in den 2,5 Jahren, wo ich bei Drucker Fachmann bin, dass in der Anfangszeit, wo ich gestartet bin, da kamen viel mehr Fragen oder da war noch viel mehr Unwissenheit, was die Materialien betrifft. Und was die Biokompatibilität oder Hautkontaktzertifizierung angeht, das bekomme ich jetzt so gar nicht mehr mit. Okay. Also ich glaube, die Materialien, die es so gibt, sowohl Pulverbett als auch Resin, die sind schon relativ etabliert und bekannt in der OT und man weiß auch die Eigenschaften und kann das relativ gut zuordnen.
Okay, sehr gut. Ich würde mal kurz auf Bauteile zukommen. Du hast hier rechts neben dir ein paar richtig schöne Anwendungen da. Starten wir mal mit was Einfachem und gehen dann zu dem hübschen Ding in der Mitte.
Ja, hier vor mir am Tisch.
Ah ja, hier haben wir sogar eins liegen, ja.
Liegt da auch eine. Und das ist jetzt eine ganz einfache Konstruktion einer DAFO, einer dynamischen Fußorthese, die klassischerweise in PP hergestellt wird. Das ist ein Plattenmaterial, das wird bestellt 2x1 Meter, 2 mm dick in der Regel. Das wird dann entsprechend ausgesägt, wird in Wärmeofen gelegt, dass es dann thermoplastisch verformbar ist. Dann wird es mit 2 Personen tiefgezogen, so heißt das. Also das.
Ganz kurz, das ist ja ein ziemlich langer Prozess. Für mich als technischer Kaufmann würde ich sagen, wie lange brauche ich für so ein Ding?
Traditionell zu fertigen. Also es gibt natürlich entsprechende zeitliche Grundkalkulationen, die auch mit der Krankenkasse verhandelt.
Aber jetzt mal so reell, wenn du das jetzt fertigen würdest, erfahrener Mann einfach, der das fertigen würde,
wie lange? Das ist ein theoretischer Wert, weil in der Praxis lässt sich das nicht umsetzen, weil du ja mehr als eine Versorgung gleichzeitig hast in der Werkstatt. Dann stellt man das Telefon, dann kommen noch Kollegen an, dann hast du noch Patienten.
Mehrere Versorgungen, keine Ahnung, 50 Stück?
Ach, 50 Stück, da brauchen manche Firmen ein halbes Jahr für.
Wow.
Nein, jetzt nicht, weil zu viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern um die Patienten überhaupt zu bekommen.
Verstehe.
Ne? Also ich glaube, ein gutes Sanitätshaus mit einer gut großen OT-Werkstatt, die speziell Kinderorthopädie machen, jetzt bei den DAFOs würde ich sagen, boah, die haben vielleicht so 3-4 Paar die Woche.
3-4 Paar die Woche.
Und das ist schon ganz ordentlich.
Okay.
Ne? Und wenn ich jetzt, wobei ich ja auch nicht mehr ganz so erfahren bin, wie vielleicht ein Geselle, der 5 Jahre in der Werkstatt nur am Arbeiten ist, der wird wahrscheinlich schneller sein als ich jetzt, das traditionell herzustellen. Wenn der jetzt dranbleibt von morgens bis nachmittags für ein Paar, könnte der das schaffen vom Modellieren, Tiefziehen, Aufsägen, Schleifen, Polieren, Gurte drauf, Polster einkleben, also Abgabe fertig. Ja, also der würde das schaffen, ein paar solcher Fußorthesen an einem Arbeitstag zu schaffen. Dann darf der aber keine Pause machen, nicht ans Telefon, kein Papierkram, sich nicht mit Kollegen unterhalten, gar nichts machen. Dann arbeitet der 8 Stunden nur an der Orthese oder an den beiden Orthesen.
Und wie sieht es dann mit Scannen und Modellieren aus?
Also das muss ja
Entschuldige, Scannen und Modellieren für den 3D-Druck theoretisch.
Ja.
Wenn ich es jetzt wirklich 3D-technologisch herstellen möchte.
Ja, okay, dann hast du ja den Scan am Patienten direkt am Fuß gemacht, also den guten Scan. Dann hast du auch, ich würde gerade in der Anfangszeit, wenn jemand anfängt mit 3D-Scanning und Modellieren konstruieren, würde ich, um realistisch zu sein, den Zeitfaktor, den du traditionell für Gipsabdruck, Gipsmodellieren etc. brauchst, setzt sich zeitgleich mit dem digitalen Prozess, wenn du noch nicht viel Erfahrung hast.
Also das ist ein sukzessiver Prozess eigentlich.
Sparst du da erstmal keine Zeit anfangs. Du ersetzt halt nur die Technologie.
Okay.
Genau, und dann wird es gedruckt. Je nachdem, ob du über einen Druckdienstleister gehst, da weiß ich nicht, wie schnell der das Produkt dann zu dir zurückschickt. Oder wenn du halt selber mit einem kleinen SLS-Drucker oder auf einem großen Harzdrucker druckst, kommt es ein bisschen auf die Positionierung an. Ich sag mal ganz grob, braucht der Druck 12 Stunden, noch ein bisschen Nacharbeit und dann könntest du das am Folgetag theoretisch abgeben.
Aber wir können ja theoretisch mit dem 3D-Druck, das wissen wir drei ja, sagen, wir modellieren, wir scannen mehrere Patienten und modellieren dann alles an einem Tag dementsprechend und dann fertigen wir auch alles über einen Tag. Also ich...
Richtig.
Ja, wie sagt man das? Ich abfertigen hört sich so.
Ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber du könntest, wenn du jetzt, sage ich mal, oder wenn ich jetzt 3 Patienten-Extremitäten scanne, dann konstruiere ich drei unterschiedliche Versorgungen für drei unterschiedliche Patienten und kann in einem Druckshop drei unterschiedliche Patientenversorgungen drucken und könnte quasi einen Tag später drei Patientenversorgungen abgeben, ja.
Um das geht es mir.
Das, ne? Also ist der große Vorteil,
die Effizienzsteigerung. Dass die Effizienzsteigerung durch einen Mitarbeiter eigentlich wirklich,
richtig,
die ist ja wirklich skalierbar.
Ja.
Das recht mit dem sukzessiven Prozess wird man ja auch schneller, wenn man sagt, durch das Scannen. Klar, man muss reinkommen, man muss wissen, wie man den Scanner hält. Klar. Danach kriegt man irgendwie eine Punktewolke, hat man davon noch nie gesehen. Aber wenn man weiß, oder du nimmst deinen Kunden an die Hand und sagst, hey, pass auf, es ist eigentlich gar nicht so schwer. So und so funktioniert es. Du weißt ja eigentlich grundsätzlich eh, wie es geht. Man hat dann nur diese kleine Hemmschwelle vorm CAD, oh, ich muss eine Computermaus bewegen. Und nicht mehr eine Pfeile oder irgend sowas. Ne? Wird es ja in der Hinsicht eigentlich wirklich viel, viel effizienter über einen gewissen Prozess und eine gewisse über einen gewissen Zeitraum, würde ich schon fast sagen. Richtig. Ne?
Genau. Und der Prozess wird auch wiederholbarer, das muss man sagen, was viele ein bisschen unterschätzen. Also jetzt auch wieder von meiner Wahrnehmung her, ne, ich bin jetzt kein OT-Techniker, aber so von dem, wie ich das halt mitbekomme, jetzt ist es so ein bisschen durch das Handwerk, was extrem gut ist, hat man auch so eine Art künstliche Note, ne, die man mit einarbeitet und man hat dann so seinen eigenen Stil, ne, wie man die Orthese zum Beispiel baut, ganz konventionell. Wenn du aber jetzt als Sanitätshaus zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt einen Standard haben, ja, und der Standard soll sich quasi vom Azubi wirklich bis zum großen Meister da irgendwie, der schon 20 Jahre Erfahrung hat, irgendwie durchziehen, dann kannst du halt das, so ein 3D-Druckprozess oder so eine digitale Werkbank, genau dort ansetzen und sagen von wegen, zum Beispiel mein Außendienst geht raus zu dem Patienten, scannt das Ganze. Die Daten werden vielleicht vom Handy rübergeschickt irgendwie an die CAD-Abteilung, also die Maus bewegen, um das Modell zu erstellen. Und dann im Druckraum, in der Werkstatt, von wegen werden dann die Drucker bedient oder gehen über einen Dienstleister, ne, dass das halt weitergeleitet wird. Dann kriegst du aber von der Qualität her und von deinem Design, manche haben bestimmte Muster mit drin und so, kriegst du ein wiederholbareres Ergebnis, was aber wiederum angepasst ist auf den Patienten. Und das ist was, was vielleicht so noch nicht ganz als Vorteil vielleicht auch wahrgenommen wird. Und auch dieses Thema Ausfallsicherheit. Ne? Wir haben auch dieses Thema, dass viele Sanitätshäuser so ein bisschen in dieser Wankelstellung liegen von wegen, habe ich eine Nachfolgeregelung, habe ich keine Nachfolgeregelung? Was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wird das Sanitätshaus vielleicht ausgekauft? Ne? Wird halt in so eine Gruppenkonstrukt sozusagen einfach mit aggregiert? Oder schleicht sich sozusagen aus? Und das sind so ein bisschen so die Herausforderungen, die halt sehr individualisieren. Was Dennis im Endeffekt auch meinte, man kann das nicht pauschal sagen, schwarz, weiß, links, rechts, sondern wirklich zu gucken, an der Stelle stehst du jetzt als Sanitätshausbetreiber, als Eigentümer und du hast jetzt folgende Rahmenparameter. Deshalb auch das mit dem Bedarf erstmal, das Anamnese. Ne? Das ist im Endeffekt wie ein Patient, der erstmal geprüft wird, was hast du denn für ein Problem? Was ist denn überhaupt das Therapieziel? Also genau das sozusagen,
genau, was du gerade gesagt hast. Genau, das sage ich ja immer. Ne? Ja. Also bei uns in der OT ist es, bevor wir eine Versorgung machen, man bekommt zwar ein Rezept vom Arzt oder wenn wir eine Versorgung im interdisziplinären Team besprechen, dann habe ich das in der Vergangenheit immer so gemacht. Ich habe nach dem Therapieziel gefragt. Was ist denn der Zweck einer Orthese? Was soll es dem Kind in dem Beispiel denn auch bringen? Und so gehe ich dann auch in die Gespräche mit den OT-Häusern. Ich frage erstmal, wo drückt der Schuh? Und was möchtet ihr überhaupt erreichen mit einem 3D-Scanner, einem eigenen Drucker oder wenn ihr über einen Dienstleister geht? Weil nur sich mit 3D-Druck zu beschäftigen, weil das gerade irgendwie en vogue ist, ist der falsche Grund. Dann funktioniert das nicht.
Und es geht immer schief. Es geht wirklich jedes Mal schief, wenn man einfach
sagt, das kann nicht funktionieren.
Ne, wie wir auch mal wieder so erzählen, so von wegen, nur um Haken zu machen. Ne? Ja. Ich habe jetzt Innovation und ich habe 3D-Druck. Das ist aber auch bei Maschinenbau in jeder Branche das Gleiche. Ich bin innovativ und kaufe mir einen 3D-Drucker, damit ich einen Haken machen kann. Aber wenn der Prozess nicht funktioniert, dann geht das Ding schief. Dann hast du auch einen Investitionsgrab, egal wie hoch das ist, ob es 500 Euro sind oder 500 Millionen Euro, ist ja vollkommen egal. Du hast dann ein Investitionsgrab, weil du hast dann ein Gerät, was irgendwo in der Seite steht und verstaubt. Das ist der gleiche Effekt mit diesen, ich sag mal, Filament Bamboo Labs. Ne?
Ja.
Das hat ja den Markt komplett überschwemmt. Die Dinger sind cool, sind zuverlässig und funktionieren. Aber gerade im Home-Bereich, ist mir aufgefallen, das ist jetzt ein bisschen ein Nebenthema, aber im Home-Bereich, die Leute kaufen sich so ein Ding für, sagen wir mal, 800 Euro, ne, sagen, oh, passt alles und das Ding funktioniert auch total gut, aber dir fehlen die Anwendungen.
Ja.
Das heißt, das Ding steht auch wieder da. Ich selber zähle mich auch dazu. Das Einzige, was wir mit unserem 3D-Drucker zu Hause drucken, ist, wenn meine Tochter sagt, sie will wieder ein neues Spielzeug haben. Und das adaptiert auf ein Unternehmen, ist genau das gleiche Problem. Ja. Es ist genau die gleiche Problemstellung. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt KI bei mir im Unternehmen einsetzen, aber der Prozess, der dafür da ist, funktioniert gar nicht. Na, und genauso ist es halt mit einer 3D-gedruckten Versorgung. Wenn nicht die ganzen Gewerke ineinander in die gleiche Richtung gucken, dann wird das nichts. Dann machst du quasi das, was du jetzt machst, irgendwie einen Zettel, wo du sagst, das sind die Bemaßungen, wie so ein Maßblatt von dem Patienten und stellst das dann immer noch weiterhin traditionell her oder du digitalisierst dieses Maßblatt und aber trotzdem kommt quasi nur ein analoges Produkt dabei raus. Genau. Also das ist so ein bisschen, was ich halt immer wieder sehe.
Jetzt einmal kurz zusammengefasst. Wir haben Vorteile besprochen, wir haben Nachteile kurz besprochen. Wir haben die allgemeine Wertschöpfungskette besprochen, den Prozess, wie man da hinkommt. Du hast vollkommen recht, der Prozess muss stimmen, die Anwendung muss da sein. Dennis, bevor wir jetzt zu den restlichen Anwendungen kommen, zusammengefasst, was ist der größte Vorteil von A zu B? Was siehst du als Anwender einfach als der größte Vorteil, den du jetzt deinen Leuten an die Hand geben würdest?
Also wenn ich eine Verantwortungs- oder wenn ich in der Führungsposition wäre in der OT-Firma, dann sehe ich ganz klar den Vorteil in der Effizienzsteigerung. Ich habe annähernd gleichbleibende Qualität. Es ist unabhängig davon, wer den 3D-Drucker bedient. Es kommt immer die Qualität raus, die ich ja vom PC an den Drucker sende. Ja. Und da gibt es ja auch tolle Software-Tools, wo ich mit Bibliotheksmodellen arbeiten kann, die sich dann immer wieder individuell auf einen anderen Patienten anpassen. Heißt Effizienzsteigerung, Qualität ist gleich, egal wer und wie viele Personen krank sind, wer gerade im Urlaub ist. Ich habe die gleiche Abgabequalität und es ist reproduzierbar, selbst wenn nach einer gewissen Zeit mal ein Hilfsmittel bricht, was aber traditionell gefertigt ja auch passiert. Also die halten ja auch nicht ewig, die Hilfsmittel. Ja. Deshalb wird es bei gedruckten Bauteilen auch so sein. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das ist ein Verschleißartikel, so wie Bremsen am Auto auch. Egal wie teuer ein Auto ist, die Bremsen müssen irgendwann mal getauscht werden. Und so ist es da auch. Und da ist aber der große Vorteil, ich muss nicht ins Gipslager gehen, eine halbe Stunde nach dem Gipsmodell suchen, das dann kurzfristig als Akutfall einplanen in meine gesamte Werkstattplanung, weil der Patient halt ein gebrochenes Hilfsmittel hat, damit der schnell wieder versorgt ist, dann nochmal eben Überstunden machen. Nein, ich gehe an den Computer, öffne den Patienten, ziehe mir die Datei raus, gucke, warum ist das gebrochen. Wenn es ein Konstruktionsfehler ist, kann ich das relativ leicht beheben und mal eben neu drucken oder mal eben neu in Druckauftrag geben. Und das sind so die drei Hauptpunkte, die ich sehen würde, wenn ich in der Führungsposition wäre in einem Betrieb.
Summa summarum, auch von meiner Seite eine Sache, wenn ich so richtig zuhöre, kaputt machen kann man eigentlich nichts, ne? Man druckt das Ding halt einfach neu.
Genau.
Wenn wirklich. Man sieht es ja, man druckt sich das aus. Das Einzige, man muss halt keine Angst haben, ein CAD zu bedienen. Dann produziert man es, wenn es nicht passt,
modelliert
man
es. Ja, und das Gute bei uns in der OT ist ja, da gibt es ja schon etablierte Software-Applikationen von bis, also von ganz einfach. Wenn ich ganz einfache Versorgung machen will, dann gibt es solche Software-Applikationen noch ein bisschen spezialisiert auf untere Extremität, obere Extremität und halt ein hervorragendes Tool, womit du alles konstruieren und designen kannst, wenn du mehr Designfreiheit haben möchtest. Also auch das ist teilweise auch von OT-Meistern mitprogrammiert worden. Das ist didaktisch für uns Handwerker so aufgebaut, dass man da auch wirklich nichts falsch machen kann und der gesamte Workflow ist wirklich sehr effizient gehalten.
Also eigentlich kann es jeder lernen.
Das kann wirklich, jeder
sogar ein Maschinenbauer. Genau.
Ja. Und es ist ja auch nur ein zusätzliches Werkzeug, so wie in einer Werkstatt ja eh schon ganz viele Werkzeuge sind. Von Gipsraspeln über Fräsmaschinen, Heißluftföhn, Schränkhaken etc. Und das sind ja auch alles Werkzeuge, wo ich gelernt habe, damit umzugehen. Und 3D-Druck oder 3D-Scanner, die Software und 3D-Drucker ist ja nichts anderes. Das ist ein Werkzeug. Klar, das fliegt einem nicht zu. Man muss sich einmal damit beschäftigen. Aber aus meiner Sicht, mit meiner Erfahrung, ist es alles sehr intuitiv und sehr leicht zu erlernen.
Auf jeden Fall. Werkzeuge. Wie du schon gesagt hast, bei euch in der traditionellen Fertigung, Raspeln, Feilen, Sägen, Heißluftföhn. Ja, beim 3D-Drucken ist es eigentlich nur das Material, ne?
Ja.
Du hast dort so eine schöne Handorthese liegen.
Genau.
Und hier haben wir noch ein Bauteil.
Ja.
wenn wir uns jetzt gleich, genau, die linke da, ja, diese Handorthese mal anschauen und diesen Fuß, genau, würde ich mal sagen, anschauen. Es sind ja eigentlich zwei verschiedene Fertigungsverfahren,
ja,
zwei verschiedene Materialien, ja, zwei verschiedene, beziehungsweise hier nochmal eine Nachbearbeitung und hier ist es ja eigentlich roh.
Genau.
Erklär mal, wieso das oder das Material mit der Nachbearbeitung?
Genau, kann ich ein bisschen was zu sagen. Hier in meiner linken Hand halte ich ja die DAFO. Die wurde in einem Pulverdrucksystem gedruckt und anschließend chemisch geglättet. Das ist ein PA12 TAF mit einer chemischen Glättung. Und von den mechanischen Eigenschaften, wir filmen das zwar, aber ist natürlich trotzdem dann schwer zu fühlen für die Zuguckenden und Zuhörenden. Aber das verhält sich wie so eine Mischung aus klassischen PP und PE, eher so ein PPC, also ein Copolymer-PP. Und das hat super mechanische Eigenschaften, das oder die Eigenschaften, die wir auch für so eine Versorgung brauchen.
Ich will jetzt trotzdem kurz auch mal in die Kamera zeigen. Also hier sieht man wirklich, wie flexibel das eigentlich ist.
Flexibel, aber trotzdem stabil, wo ich die Korrektur brauche.
Ja, ja, ja.
Also und unterm Längsgewölbe, aber trotzdem flexibel in der Abrollung. Und oben am Fußrücken ist das dann auch sehr, sehr flexibel. Aber hier ist es dann stabil. Was ich natürlich auch konstruktionsbedingt auch noch mal gemacht habe. Ich habe hier noch mal eine kleine Verstärkungswulst drauf konstruiert. Und das ist so eine super Kombination mit dem Material PA12 TAF und der chemischen Glättung.
Ja, ja.
Das ist hervorragend für eine Tagversorgung, wo ich weiß, da kommen viele Schrittzyklen drauf über ja ungefähr ein Dreivierteljahr. Man sagt, eine Kinderversorgung passt ungefähr ein Dreivierteljahr inklusive Wachstumsnachpassung. Nur dann sind die Kinder einfach schon zu sehr rausgewachsen und dann muss ein neues Hilfsmittel her. Also da würde ich Pulverdruckversorgungen empfehlen, wenn es an Tagversorgungen gehen soll.
Wir füllen hier aber auch alle Regularien, ne? Mhm. Also sprich, ja, wirklich, wir haben hier
Biokompatibilität,
ist alles berechtigt, ne?
Ja.
Alles
auch erfüllt, nach dem Glätten ist das noch alles erfüllt.
Genau, weil das ist bei uns auch immer ein großer Punkt. Also wenn wir wirklich Exoskelette oder Tees machen, wir machen es halt fast immer mit Pulver. Auch mit dem anderen Verfahren, aber fast immer mit Pulver. Da ist das die größte Anwendung. Aber jetzt kommen wir zu was ganz Interessanten. Das habe ich heute auch erst davor lernen dürfen. Ja. Dennis wiederholt.
Genau, das ist eine Unterarmlagerungsorthese. Wie es der Name schon vermuten lässt, die Orthese ist für die Lagerung gedacht. Also dann in dem Fall für die Nacht. Das wird dann nur nachts getragen. Ja, die Versorgung ist aus einem Harzdrucker gedruckt worden, aus dem großen Harzdrucker, aus dem Material TAF 1500 V2. Der große Vorteil hierbei ist, dass es direkt Hautkontakt zertifiziert ist vom Hersteller. Also es ist nicht biokompatibel. Ich glaube, da muss man vielleicht nochmal
Differenz erklären, ja.
Auch nochmal ganz grob den Unterschied erklären. Biokompatibel heißt in dem Kontext bei den Harzen, dass es Schleim oder für Schleimhautkontakt zugelassen ist. Das ist das Material nicht. Das ist lediglich für Hautkontakt zugelassen. Das, was wir in der OT aber auch wirklich nur brauchen.
Ja.
Anders ist, wenn wir oder du mal Krankenhäuser als Kunden hätten, die bräuchten schon biokompatiblen Drucker beziehungsweise die biokompatiblen Harzen, weil die natürlich ganz andere Applikationen haben als wir in der OT, wo es lediglich Hautkontakt hat.
Ja, ja, ja.
Und das Schöne bei dem TAF 1500 oder jetzt TAF 1500 V2 ist, von den mechanischen Eigenschaften ist es sehr gut. Das kommt den gängigen Materialien bei uns in der OT sehr nahe, was ja auch so eine Mischung aus PE und PP betrifft oder angeht. Das verhält sich von der Flexibilität, Steifigkeit ähnlich. Aber der dritte große Vorteil, was ich richtig toll finde, obwohl laut Theorie das nicht sein sollte, ist aber, es ist thermoplastisch verformbar. Man kann also mit einem Heißluftföhn vorsichtig drangehen, so wie wir es kennen mit PE, PP. Man macht das vorsichtig warm und kann es wie wirklich um fast 180 Grad thermoplastisch verformen. Und das geht dabei nicht kaputt. Das ist oftmals auch eine Anforderung, gerade im Orthesenbereich, dass es nochmal thermoplastisch nachverformbar ist. Da haben ja pulvergedruckte Bauteile außer PP. Hier ist die Herausforderung, wenn ich da mit dem Föhn dran gehe, dass dann nur der Kantenbereich ein bisschen thermoplastisch verformbar ist, aber nicht innerflächig. Das funktioniert hierbei gar nicht. Bei dem TAF 1500 zum Beispiel, da funktioniert das.
Perfekt. Jetzt haben wir zwei, ich nenne es jetzt mal Rohlinge, zwei Versorgungen gesehen, die aus dem Vollen produziert worden sind. Wir haben jetzt hier noch ein Bauteil stehen, wo wie eine komplette Baugruppe aufgebaut ist. Wenn unser Kollege uns die mal kurz reichen könnte, sprechen wir die auch mal schnell durch. Genau, das ist natürlich jetzt interessant. Ne? Also für mich als Maschinenbauer, da sieht man jetzt,
schon schön, oder?
Da bewegt sich jetzt mal was.
Ja, endlich.
endlich. Genau. Leg mal los, erzähl mal da was dazu.
Ja, wie man vielleicht im Vergleich zu den anderen beiden Versorgungen schon gesehen hat, das ist schon recht groß. Von der Größe passt das fast mir als Erwachsenen. Ich habe hier eine Orthese, die wurde in einem HP-Drucker gedruckt. Die Unterschenkelhülse ist PR12 Wide. Das Fußteil ist auch PR12 Wide, wurde aber noch chemisch geglättet und gefärbt. Und die Unterhülse ist quasi nur entpulvert, um wirklich mal den Unterschied zu zeigen oder aufzuzeigen, was im Postprozess überhaupt beim Dienstleister auch möglich wäre. Und das ist auch eine Unterschenkellagerungsorthese, allerdings jetzt mit beweglichen Quengelgelenken verbaut. Und da ist eine Feder drin, die ich entsprechend einstellen kann, je nach Fehlstellung in den Spitzfuß, um gegen den Spitzfuß zu arbeiten, drückt die Feder dann nach oben und ja, und man kann das sehen, ich habe die Konstruktion selber gemacht in einer recht einfachen, aber sehr guten Software. Das ist schon alles vorintegriert, das wurde alles draufgedruckt, die ganzen Aufnahmen für die Gelenke, die wurden schon drauf konstruiert, automatisch drauf konstruiert und dann brauche ich zum Schluss im Prinzip nur noch die Gelenke mit den beiden Bauteilen verschrauben und dann habe ich, wenn die Begurtung noch drauf kommt, eine abgabefertige Orthese.
Habe ich dann noch Möglichkeiten, Sachen anzupassen? Oder sind die Gelenke auch schon so ausgelegt eigentlich mit, ich weiß nicht, Grad an Winkelung, wie weit man das Fußgelenk biegen kann oder
das kann ich,
ist das dann möglich?
Das kann ich über die Spannung der Feder einstellen, okay. Wie groß der Druck sein soll und ich könnte das auch noch hier in fixieren. Dem Fall fixieren.
Aber das passiert da also am Menschen, ja?
Ja, beziehungsweise je nachdem, was die Ärztin oder die Therapeutin haben möchten, was das Therapieziel ist, ob es eher dynamisch federnd sein soll oder ob es dann starr sein soll, die Korrektur oder die Quengelung.
Wieder jetzt eine allgemeine Frage. Favorit, Pulverbett oder Harz-3D-Druck?
Ah,
was macht
da Ivo sage ich Sinn? So meine Klassiker-Antwort, weil du bist ja nicht der Erste, der das fragt. Kommt drauf an. Ich weiß auch,
finde den Use Case.
Ja, ich weiß auch, dass das keiner hören möchte, aber so ist es ja tatsächlich. Ne? Es kommt wirklich auf so viele unterschiedliche Faktoren an. Beispielsweise, wie viel Platz habe ich in meinem OT-Betrieb? Wie viel Budget bin ich bereit zu investieren? Wie groß sind die zu druckenden Bauteile? Wie hoch sind meine Stückzahlen pro Woche, pro Quartal? Welche mechanischen Anforderungen sollen die gedruckten Bauteile haben? Das waren jetzt so fünf, glaube ich, die spontan einfallen. Ganz grob würde ich sagen, wenn es Tagversorgungen sein sollen, also wo schon mehr Kräfte einwirken, sollte das schon Pulverdruck sein. Wenn es Nachtlagerungsorthesen sind, gerade im Kinderbereich, könnte man drüber nachdenken, die dann auch über ein Harzdrucksystem drucken zu lassen. Da muss nicht immer Pulverdruck sein.
Also Tendenz trotzdem eher mehr zum Pulverdruck.
Genau, richtig. Ja, schon, also tendenziell dann mehr Pulverdruck. Aber wenn du nur zwei Orthesen die Woche druckst, lohnt sich das natürlich betriebswirtschaftlich.
Also, außer du gibst es extern.
Genau, es sei denn, du gibst das dann extern, aber für einen eigenen Drucker lohnt sich dann, egal wie groß das Pulverdrucksystem ist, welcher Hersteller, das lohnt sich dann, glaube ich, nicht wirklich.
Ja.
Da sollte man besser mit dem Harzdrucksystem anfangen, Erfahrung aufbauen mit eigenem Druck. wenn größere Sachen kommen, das dann einem Druckdienstleister wie Kit3D zu geben, um ein Jahr, mal ein Geschäftsjahr mal durchzuproduzieren, abzugeben, eine betriebswirtschaftliche Auswertung zu fahren, um dann für das nächste Geschäftsjahr dann eine Entscheidung zu treffen oder wenn es in die Planung geht, ob eine Anschaffung Sinn macht von einem Pulverdrucksystem.
Und auch hier wieder gibt es ja nicht schwarz oder weiß. Das kommt halt wirklich immer drauf an. Und gerade dieser hybride Ansatz, der ist ja eigentlich so das Evergreen. Ne? Von wegen, das Sanitätshaus ist befähigt, überhaupt Modelle zu erstellen. Mhm. Und dann geht man über einen Druckdienstleister und sagt dann von wegen, ich möchte jetzt in dem oder in dem oder in dem Material Bauteile haben. So. Dann werden die geliefert, dann wird diese gesamte Vorbereitung durch einen OT-Techniker durchgeführt und dann erst aus unserer Erfahrung muss man sagen, und ich mache das jetzt auch schon ein paar Tage, wirklich Zeitfenster 3 Jahre realistisch, sagt denn das Sanitätshaus, oh, ich glaube, es macht Sinn, auch selber jetzt mal zu überlegen, macht egal welches 3D-Drucksystem für mich Sinn. Außer der Filamentdrucker, der ist meistens sofort schnell angeschafft, weil das immer so eine Art No-Brainer ist. Sind aber wieder auch andere Anwendungen, die man damit produziert. Das muss man auch sagen. Na, also da gibt es, wie gesagt, nicht schwarz und weiß und eigentlich so eine Empfehlung von uns, wenn man schon befähigt ist zu digitalisieren, also Scanning und Modellierung, dann Druckdienstleister erstmal zu machen, so wie Dennis meinte, mal ein komplettes Geschäftsjahr erstmal zu gucken, wie viel ist denn da drin. Und dann kann man wieder gucken, möchte man denn selber noch ein bisschen mehr machen in-house oder ist die Konfiguration, wie man es jetzt hat, total ausreichend und es passt. Na? Und jetzt noch mal kurz eine kleine Anmerkung, warum wir beide das eigentlich auch machen. Na, jetzt wir beide, so als Persona dieses OT-Thema, das hattest du eingangs so ein bisschen mal so die Frage gestellt. Mhm. Was Dennis und ich glaube, da können wir beide auf jeden Fall drüber, also da gehst du mit, ne, von wegen. Was uns halt echt stört, ist so ein bisschen der deutsche Handwerk muss digitalisieren. Na, die müssen eigentlich befähigt werden, damit jedes einzelne Sanitätshaus oder auch in anderen Branchen, überall, wo Handwerk ist. Ne? Wir haben große Herausforderungen, die es halt aktuell einfach gibt und die in den nächsten Jahren auch nicht wegzudiskutieren sind. Und irgendwie muss man digitalisieren. Irgendwie muss man einen Weg finden, um selber zu sagen, das ist mein Produkt, was handwerklich geschaffen worden ist. Und damit man nicht überrannt wird und dann auf einmal, oh Gott, ich gebe hier 3 Werte ein und dann kommt meine fertige Versorgung in dem Fall einfach zu mir nach Hause geliefert. Um dem vorzubeugen, das ist quasi unsere Mission, warum wir das überhaupt machen. Warum wir zum Beispiel auch ein eigenes Format, ne, ein Podcast-Format gegründet haben.
Jetzt kannst du ruhig erwähnen auch.
Genau, also OT3D Werkstatt-Podcast an der Stelle haben Dennis und ich, wo wir jetzt ist ein bisschen eingeschlafen, aber schon jede Woche, alle 14 Tage immer einen kurzen Impuls geben für die Werkstätten, dass sie einfach mal merken, das ist nicht Raketenwissenschaft. Ne? Man muss halt nur den Einstieg finden. Wo passt das dann? Weil dieses Passionsthema, es ärgert uns jedes Mal, wenn wir mal wieder hören, naja gut, dann beziehen wir halt eben die Versorgung dann irgendwo über Europa oder über China oder hast du nicht gesehen. Aber was macht denn der OT-Techniker, der Handwerker, was ja eigentlich so wichtig ist, so dieses Gut des Handwerks, ne? Also das macht mich wirklich fuchsig einfach. Ja. Ja, dass man das halt wirklich irgendwie auch in Ehren hält und sagt von wegen, ich baue mir halt meinen Prozess und dann, ob die Versorgung dann bei dir gedruckt wird, bei einem anderen Dienstleister oder doch Stück für Stück irgendwie in diesen Gesamthandwerkskonzept mit rein integriert wird, das ist ja dann zweitrangig. Aber dieses, ich klicke dann wie bei Amazon Shopping, Shopping, Shopping und kriege dann halt meine Teile irgendwie zugeliefert, ist, glaube ich, nicht immer der richtige Weg. Vielleicht für den einen schon, da gibt es auch nicht schwarz und weiß. Klar. Aber das ist das, wofür wir eigentlich stehen. Dass wir wirklich diese Sanitätshäuser mit eigener OT-Werkstatt befähigen wollen, diesen ersten Prozess umzusetzen. Und dann zu sagen, mach das mal über 1-2 Jahre über einen Dienstleister. Dann schau mal, Strich drunter. Hast du genug Leute, die das machen wollen? Was ist denn mit der Nachfolgeregelung? Was ist denn mit den älteren Leuten, die in Rente gehen zum Beispiel? Habt ihr das Know-how digitalisiert? Habt ihr das transferiert? Also ganz viele Sachen. Und das ist das, was Dennis quasi tagtäglich macht, wo wir halt diese Workshops machen, die Fortbildung und so, ne, wo wirklich, warum Dennis überhaupt, ich sag mal, die Daseinsberechtigung hat, eben auch hier mit dabei zu sein, weil wir ihn brauchen, weil er genau diese Sprache versteht, weil er über 27 Jahre genau das gemacht hat und gesehen hat, wie in verschiedenen Unternehmen das halt funktioniert, um dann halt gut an die Hand genommen zu werden, um nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Genau, so um das nochmal, diese Eingangsfrage nochmal ein bisschen zu ergänzen.
Die Eingangsfrage hast du jetzt tatsächlich schon fast zur Schlussfrage formuliert, weil ich sage, wir haben jetzt wirklich alles besprochen. Von A bis Z, also wie starten wir, was machen Sanitätshäuser, wie ist der Umschwung vom traditionellen in die 3D-Drucktechnologie? Letzte einfache Frage eigentlich an euch beide tatsächlich. weil ihr habt ja so einen Schwung miterlebt und betreut ja auch schon seit längeren Jahren eigentlich diese Branche, diese Zielgruppe, würde ich schon fast sagen. Was meinst du, wie entwickelt sich das weiter? In den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren?
Vielleicht Dennis, mal erstmal du. Also mein Gefühl ist, dass seit letztem Jahr da nochmal mehr Tempo draufgekommen ist, dass mehr Firmen jetzt ernsthaftes Interesse bekunden, A, überhaupt zu starten, und B, den nächsten Schritt zu gehen, raus aus der FDM-Komfortzone, ja, was man ein paar Jahre gut gemacht hat, mal hier ein bisschen drucken, da ein bisschen, hier mal eine Zweckform gedruckt, aber eine wirkliche Entlastung war es dann über den gesamten Prozess betrachtet auch nicht, weil ich würde die Effizienz daran bemessen, wie schnell bekommt der Patient seine Versorgung. Ja, und wenn ich durch einen FDM-Drucker, weil ich die Zweckform drucke, die Abgabezeiten nicht verkürzt bekomme, dann stelle ich mir die Frage, ja, warum habe ich mir denn einen FDM-Drucker geholt? Also nur, damit das Personal nicht mehr so oft im Gipsraum steht. Wenn das das Ziel ist, dann kann man einen Haken dran machen. Aber ich glaube, das Ziel für jede Firma, für jedes Unternehmen sollte sein, dass die Patienten zufrieden sind. Und die Patienten sind zufrieden, nicht wenn die 4, 6, 8, 12 Wochen auf das Hilfsmittel warten, sondern wenn die das in 2 Wochen bekommen. Ja, und nur weil ich einen FDM-Drucker mir geholt habe, um die Zweckform zu drucken, verkürze ich nicht die Abgabezeiten. Ja, jetzt war ich emotional so drin, jetzt habe ich deine Frage tatsächlich vergessen.
Das hast du eigentlich, also du hast es eigentlich jetzt auf den Punkt beantwortet. Tatsächlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst. Eigentlich wollte ich dich loben. Aber jetzt hast du meine Frage vergessen. Nee, Spaß. Meine Frage war tatsächlich, wie meinst du, geht der Markt weiter in dem Bereich?
Ja, also was mir aufgefallen ist, dass das ernsthafte Interesse steigt, überhaupt damit zu starten, oder B, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das wird progressiv auf jeden Fall steigen. Ja, dass immer mehr Firmen mitbekommen, dass auch die Mitbewerber, also dafür ist die Branche zu klein bei uns, die bekommen mit, dass die Mitbewerber das auch machen, sei es über Dienstleister oder eigenen Druck. Und spätestens dann müssen sie sich ja damit auseinandersetzen, weil sie nicht wollen, dass sie der letzte Betrieb in der Region sind, die das nicht haben. Und deshalb glaube ich, so in ein paar Jahren wird Gips immer weniger werden, aber man kann das nicht komplett ersetzen. Auch ich bin noch ein Freund, oder wenn ich jetzt in der Werkstatt arbeiten würde, immer noch ein Freund von Gipsabdruck, weil ich ganz klar behaupte, man kann nicht alles scannen, man kann nicht jeden Patienten scannen. Allein wegen der Komplexität der pathologischen Fehlstellung bekomme ich das per Scan nicht so gut abgebildet, dass auch gute Qualität hinten rauskommt. Auch da brauche ich ja einen guten Scan. Das ist genauso wie mit Gipsabdruck auch. Das ist ein Trugschluss, auch wenn das deine Frage nicht war, aber das brennt mir nochmal auf der Seele, das wirklich klarzustellen. Man kann nicht denken, ich mache hier einen Scan, das ist digital, dann ist das am Computer und die Kollegen, die das mit dem Programm bearbeiten, die können daraus irgendwas zaubern. Klar, überspitzt gesagt, kann ich aus dem Fuß eine Hand machen, ja. Aber man muss ja bedenken, wie viel Qualität geht dabei verloren. Und ein Hilfsmittel kann ja nicht besser sein als der Scan, der reinkommt. Ja? Also im gesamten Prozess wird da keine Qualitätsverbesserung stattfinden. Heißt, ich muss auch schon einen guten Scan machen, genauso wie ich einen guten Gipsabdruck gemacht habe. Und deshalb gibt es in meinen Augen immer noch Diagnosen an Menschen, wo Scan nicht die optimale Wahl ist, einen Prozess zu starten, um ein Hilfsmittel zu bauen.
Also auch hier wieder 3D-Druck.
Aber Gipsabdrücke werden immer weniger werden und wird immer alles mehr digitalisiert.
Also Ersetzung eigentlich grundsätzlich nein. Aber Unterstützung und mehr oder weniger halt einfach ein Zuwachs
davon, eine Erleichterung. Es ist ein Werkzeug, was immer mehr Gebrauch finden wird.
Ja, verstehe. Ja, Dominik, Dennis hat gut vorgelegt.
Genau, deswegen.
Hast du noch was?
Ja, noch eine kleine Ergänzung. Wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen Big Picture, so sagen wir für den Dachraum, so ein bisschen sehe, wo wird sich das hin verlagern? Ich glaube, es wird so ein bisschen so 2 Lager wahrscheinlich geben. Ne? Wenn wir jetzt mal so auf 10 Jahre gehen, weil Orthopädie ist generell ein bisschen behäbiger, muss man sagen. Deshalb ist, glaube ich, 10 Jahre ein ganz guter Wert. Es wird die ein Unternehmen geben, die, wie ich gerade schon meinte, den Handwerk weiter für sich wichtig finden, um zum Beispiel Fachkräfte weiter auszubilden mit digitaler Unterstützung. Und dann gibt es halt wirklich wiederholbare, aber hoch individualisierte Versorgungen für die Patienten, die Prozesse werden stabiler, das Doing wird einfacher, die Materialien haben wir heute, können wir heute schon einen Haken dran machen, die sind super, ne? Von wegen, das funktioniert schon für die Auswahl, die sie benötigen. Und dann wird es quasi dieses Lager 1, was wirklich sagt, ich habe ein handwerkliches Produkt, was aber sehr gestreamlined und wiederholbar angepasst auf den Patienten funktioniert und wo die Betreuung des Patienten im Fokus steht, also wirklich so richtig im Fokus steht, ne? So, ich komme ins Sanitätshaus und dann fühlt sich Frau Müller, ne, so richtig abgeholt und es passt. Und dann wird es die anderen geben, die auch keinen schlechten Job machen, also ich will das nochmal auch nicht schlechter oder besser sagen, die aber dann sagen, von wegen aus unterschiedlichen Gründen, da kommt auch die Frau Müller und bekommt auch ein Produkt, was quasi dann aber ein ganz normales Standardprodukt ist, was irgendwo EU-weit oder irgendwo noch weiter weg irgendwie einfach produziert wird, wo 2, 3 Informationen hinterlegt sind. Und das gesamte Produkt wird einfach woanders weltweit hergestellt und wird dann eben nach Europa geliefert oder nach Deutschland geliefert. Aber dann wird dieser handwerkliche Aspekt wird dann quasi nicht mehr so da sein. Weil das Gleiche ist auch so ein bisschen zu vergleichen, wenn du irgendwie zum Rossmann DM oder sowas gehst und mit den Fotos. Ne, von wegen, es gibt Fotografen, die ihr Handwerk verstehen und die wirklich so, ne, Detail und Liebe und so weiter und Leute das wertschätzen. Ne, wir haben ja hier auch einen professionellen hier am Start, der die ganze Kamera-Equipment und alles macht und Tontechnik und so. Das hat eine andere Qualität. Und es gibt die Leute, die mit ihrem Handy Fotos machen, Urlaubsfotos ausdrucken, fertig. Beides ist nicht schlecht oder besser. Es hat einfach einen anderen Qualitätsgrad. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten 10 Jahren in der Orthopädie haben. Genau diese beiden Bereiche.
Es kommt immer darauf an, was du möchtest.
Genau. Ne?
Wenn dir das ausreicht, mit dem Handy Fotos zu machen und die dann auszudrucken, um dann so ein Fotobuch zu erstellen, dass das 5 Jahre im Schrank steht, dann ist das ja vollkommen ausreichend.
Genau.
Das ist ja auch nicht schlecht. Genau. Es kommt immer darauf an, deshalb, was ist das Therapieziel bei Versorgungen und da auch bei 3D-Druck oder Digitalisierung? Was ist das Ziel eines Unternehmens? Und ich glaube, dafür bietet der Markt additive Fertigung so viele Möglichkeiten, um jedes Ziel eines potenziellen Kunden oder von einer Firma zu erfüllen.
Das hat mir Dennis eigentlich schon fast den Schluss geklaut.
Aber jetzt
würde ich sagen, aber ja, nee, gut zusammengefasst würde ich sagen, alle wichtigen Aspekte besprochen. Ich glaube, jetzt kann man wirklich mal da ein paar Sachen rausschneiden und dann wirklich mal einen Kunden auch was anhören lassen aus dieser Folge hier. In dem Sinne, danke für eure Zeit, euch beiden. Dennis, das hat mich echt richtig gefreut, war auch der erste Kontakt. Und
ja, hat war mich gefreut.
Sehr informativ, ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Arthur.
Das nächste Mal auf jeden Fall bei uns in Bayern.
Gerne.
Aber ich komme natürlich auch gerne in den Osten.
Immer, Arthur, du bist immer sehr gern gesehen und ich freue mich auch und vielen Dank, dass wir heute wieder im Format ich dabei wohnen durfte.
Natürlich.
So ein bisschen und einen Kollegen mit dazu nehmen, weil wir ja auch viele Experten halt im kleinen Team haben,
muss man
ja sagen.
Das geht's.
Und heute eben das Thema Orthopädie
mal zu beleuchten. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir es ab und dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke, Jungs.
Danke.